Der Podcast.
Folge 114, Spezial Österreich, die Spinnen, die Ösis.
Hallihallo und herzlich willkommen, ihr Hörenden da draußen. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Unseres war so bedingt eher langweilig. Ja, ich begrüße euch zur 114. Folge von Luck und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Ja, so also richtig zu Augenzwinkern ist es nicht zumute, ist egal. Es ist mir aus Berlin zugeschaltet. Der Berliner Kabarettist Tilman Lucke, grüß dich, Tilman.
Hallo, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg.
Ja, und das war ja krass. Eigentlich wollten wir heute über die Österreich-Wahl reden und ich glaube, das ist jetzt so im Großen und Ganzen von dem, was ansteht, somit das uninteressanteste Thema. Ja. Wir haben jetzt so ein zänkisches Bergvolk, was im Prinzip weniger als die Bayern ist, hat eine Wahl und hat da im Prinzip die rechtspopulistische Partei als stärkste Kraft rausgehen lassen. Gut, das haben wir in Brandenburg, fast in Brandenburg, das haben wir in Thüringen auf jeden Fall und fast in Sachsen erlebt. Mein Gott, in Sachsen-Anhalt und in MacPom wird es wahrscheinlich auch nicht anders ausgehen 2026. Aber Tilman, du hast sicherlich mehr dazu zu sagen, als wen interessieren die Ösis.
Ja, also es ist schon, obwohl man ja die Österreicher schon immer auch gedanklich mit dieser FPÖ in Verbindung bringt, damals mit Jörg Haider, der die ja überhaupt erst auf diesen, also die Geschichte der FPÖ ist ja relativ interessant. Es war wie die deutsche FDP auch eine Partei mit einer sehr hohen Nazi-Dichte. Und da gab es immer so Flügel, die sich so sozusagen liberalen Flügel und nationalen Flügel und dann 1986 waren die gerade in einer Bundesregierung damals mit der SPÖ und dann wurde Jörg Haider, ein ganz junger Mann, aber der bekannt war als sehr weit rechts stehend, wurde dann Vorsitzender und da ließ die SPÖ dann die Regierung platzen, weil sie mit dem nicht regieren wollte. Und seitdem ist die dann immer weiter nach rechts gedriftet. Es gab immer wieder Versuche, dann liberale Parteien abzuspalten.
Also ich wollte gerade sagen, eigentlich sind ja FDP und FPÖ gar nicht so weit auseinander und es hätte mit beiden Parteien das Gleiche passieren können, theoretisch. Also die FDP hätte sich auch zu einer Nazi-Partei oder zur AfD entwickeln können, weswegen ja auch als die FDP aus dem Bundestag flog, die AfD immer so als offizieller Nachfolger der FDP gehandelt
ja,
wurde.
Ja, das war aber dann eher während der Euro-Krise, aber tatsächlich in den 50er und 60er Jahren gab es schon einen nationalen Flügel, vor allem der nordrhein-westfälische Landesverband, hat immer gestänkert gegen die, also unter Scheel oder so, die dann eigentlich die Partei eher in die liberale Richtung bringen wollten. Naja.
Aber wirklich, wirklich liberal im liberalen Sinne, oder um Loriot zu zitieren, im liberalen Sinne heißt liberal ja nicht einfach nur liberal, weil ja auch die FDP nie, aber das könnten wir ja jetzt
genau.
In einer
übrigens,
anderen
die FDP
Folge.
Ist ja gelb, während die meisten liberalen Parteien europaweit eher blau sind.
Wie die AfD zum
unter Beispiel. Anderem auch die FPÖ ist auch blau.
Genau. Aber um jetzt mal vielleicht mal ganz kurz Statistikfakt, kurzes Wahlergebnis angerissen.
Ja, das Wahlergebnis, also wie gesagt, zum allerersten Mal stärkste Partei, weder ÖVP noch SPÖ, die bisher sich ja mehr oder weniger abgewechselt hatten an der Spitze, sondern mit 29,2% steht die FPÖ an der Spitze.
Damit ist Österreich offiziell das sechste neue Bundesland.
Ja, so kann man es natürlich auch sehen. Und ich schaue gerade mal, das ist tatsächlich, glaube ich, auch ihr bisher stärkstes Ergebnis.
Das ist es definitiv, ja.
Ja, und die ÖVP hat in einem sehr großen Umfang auch verloren. Also wir kommen ja vom Ergebnis 2019, das war nach der Ibiza-Affäre. Das heißt, die FPÖ hatte damals stark verloren, hat jetzt wieder 13 Prozentpunkte zugewonnen. Und ziemlich umgekehrt, die ÖVP hat 11 Punkte verloren, liegt jetzt bei 26,5.
Und die SPÖ?
SPÖ hat auch nochmal ganz wenig verloren, 0,1 verloren und liegt jetzt bei 21,1. Und ist dann wirklich, das ist das schlechteste Ergebnis ihrer
genau.
Geschichte.
Und die Grünen sind auch noch drin?
Grünen sind drin mit 8%. Und die NEOS, das sind die liberale Partei, die es seit ungefähr 10 Jahren gibt, die haben 9%. Es gilt eine 4%-Hürde und trotz dieser 4% ist das österreichische Parlament ja eigentlich immer
sauber.
Hat 5 ja, plus minus
genau.
Parteien.
Aber die zwei Parteien, die es hätten schaffen können, haben es nicht reingeschafft.
Nämlich die Bierpartei.
Genau, über die reden wir gleich noch.
Und die Partei mit dem Titel Keine.
Genau.
Das,
so.
Da gibt es eine, die konnte man auf dem Wahlzettel sehr, sehr. Weißt du, das ist wirklich Humor. Das ist genau. Wie die Partei.
Die sind die Ösis, weißt du.
Ja, aber in Deutschland gibt es ja auch. Also, wenn man denkt, ich bin jetzt besonders witzig und kreuze Satire an. Also, das sind die Leute, die auch T-Shirts tragen. Jahrelang das T-Shirt tragen mit einem Witz drauf, der eigentlich schon zum Druck des T-Shirts veraltet und deswegen.
Bier formte diesen wundervollen Körper.
Ja, sowas. Und das ist dann ganz, ganz, ganz witzig und die Bierpartei gründet, ja.
Aber diese Bierpartei, die hat der Spitzenkandidat, also das ist ja, das klingt auch so ein bisschen nach Spaßpartei, aber es gibt ein schönes Video von, ich glaube Mr. Wissen to go oder von die da oben, ich bin mir nicht ganz sicher, dass diese Bierpartei gar nicht so unseriös ist, wie sie eigentlich klingt. Also die ist, dieser Spitzenkandidat, den Namen habe ich jetzt vergessen, aber die haben durchaus ernste Anliegen und das ist durchaus eine Partei, die man hätte theoretisch wählen können.
Ja, weiß ich jetzt nicht drüber, aber bei der Bundespräsidentenwahl hatten die vor 2 Jahren 8%.
Ja, genau. Also die sind durchaus ernst zu nehmen. Mhm. Also weiß ich nicht. Die haben halt, das ist eine Partei, die sich auch um einen Spitzenkandidaten rum aufgebaut hat, der aber durchaus, es ist ja so ähnlich, also nee, ich will ihn jetzt nicht mit Volt vergleichen, aber Volt zum Beispiel ist ja auch eine ganz interessante politische Bewegung, der ich ja durchaus wünschen würde, dass sich das in Zukunft durchaus weiterentwickelt, weil das ist ja eine Form von Politik, die ich durchaus gutheißen kann.
Übrigens, wir haben bei der Brandenburg-Wahl gar nicht darüber geredet. In Brandenburg gibt es eine Besonderheit, nämlich dass sich auch Listenverbindungen zur Wahl stellen können. Ach. Und da haben sich dann, also man darf dann eben, also kriegt dann ja vielleicht leichter über 5%. Und da in Brandenburg haben sich nämlich Volt, die Piraten und die ÖDP, sind ja drei Mitte-Links-Parteien, die vielleicht ganz verschiedene Themen beackern. Die einen sind Thema Europa, die anderen Thema Netz und Thema, ja, was auch immer, Freiheit und die anderen Thema Ökologie. Und es hat aber dann doch nicht geklappt. Die haben leider, oder sie haben dann sozusagen auch noch weiter verloren gegenüber den Ergebnissen der einzelnen Vorgängerparteien. Aber also das ist durchaus interessant, dass es da immer doch auch wieder Parteien gibt, die nicht so reine Deppen sind oder reine, naja. So, wo man denkt, ja, muss ich jetzt noch die vierte Tierschutzpartei gründen, weil wir jetzt sozusagen Säugetiere, Vögel, Reptilien und so weiter. Also das ist ja Quatsch. Und dann die ganzen, was es auch mal gab, PBC, Partei Bibeltreuer Christen, braucht man ja dringend und so weiter. Also das ist ja schon absurd, was da auf dem Wahlzettel manchmal steht.
Ganz ehrlich, es gibt ja offensichtlich Menschen, für die das Wahlkampfthema Nummer eins ist. Aber ich finde es halt immer schade, der Weg von solchen Parteien ist meistens, die wir sozusagen als Menschen, die sich ernsthaft mit Politik auseinandersetzen, die ja auf solche Parteien ernsthaft schauen. Also es gibt ja ganz viele Parteien, auf die brauchst du nicht gucken. Aber auf Volt gucken wir ja zum Beispiel durchaus mit einem interessierten Blick. Wir gucken durchaus auch mit, auch auf die Piratenpartei haben wir ja mit durchaus interessiertem Blick geguckt.
Ja, ich nicht. Beziehungsweise ich fand die immer schon doof, also damals eigentlich doofer als heute, weil ich hab halt immer, ja, ich fand das, waren halt so Nerds und dann eins ihrer Hauptthemen war ja, dass sie das geistige Eigentum abschaffen wollen und da muss man ja als Künstler ein bisschen was dagegen haben.
Ja, wobei ich da auch immer nicht ganz so Riesenaufstände mache, weil was ist geistiges Eigentum? Aber auch da können wir mal eine eigene Folge drüber machen. Vielleicht machen wir nächstes Jahr doch wieder Sommerfolgen, dann reden wir mal über geistiges Eigentum. Da weiß ich schon ein paar Folgen, wo ich klauen kann. So. Nein, es geht mir um was anderes. Während ja zum Beispiel bei der Partei Rechtsstaatliche Offensive oder Schildpartei zum Beispiel, da haben wir ja überhaupt nicht interessiert. Da haben wir ja alle nur uns hingesetzt und gebetet, dass die sich möglichst schnell wieder auflösen. Den Gefallen haben sie uns ja auch getan, das muss man ja wirklich sagen. Und die gleiche Hoffnung hatten wir ja auch bei der AfD. Da war aber leider so Leute wie Alexander Gauland, die halt wissen, wie man Parteiapparat organisiert. Und dadurch gibt es diese Partei eben leider Gottes immer noch.
Ja, also das ist wirklich interessant. Welche Motivation hat man, es jetzt nicht nur bestehenden, auch größeren Partei beizutreten, sondern selbst eine zu gründen, weil die Aussicht, dass man dann in irgendwelche Parlamente kommt, ist ja wirklich gering. Außer kommunal, das gibt es ja immer wieder. Aber
da
ansonsten
kriegt man ja möglichst schnell raus.
Landesparlament ist ja schon schwierig genug. Und wenn, dann ist es oft eine Eintagsfliege, wie zum Beispiel die Schill-Partei oder
die Piraten halt, die ja in Berlin im Abgeordnetenhaus durchaus drin gesessen haben.
Ja. Die waren damals so doof gewesen, beziehungsweise die hatten ihren eigenen Erfolg gar nicht so vorhergesehen und hatten nur 15 Plätze auf die Landesliste gewählt und genau 15 wurden dann auch reingewählt. Also wenn da jetzt einer und zum Schluss dieser eine mit der Latzhose, der hat sich ja dann umgebracht und da kam, also das war am Tag vor der Wahl, sodass es eh nicht mehr nachbesetzt worden wäre, aber es wäre auch keiner mehr da gewesen.
Naja, aber was eben mit solchen Parteien ganz oft passiert, zum Beispiel nehmen wir mal Sebastian Lauer, ne? Sebastian Lauer ist ja egal, Piratenpartei.
Jetzt Christopher SPD Lauer, meinst du?
Christopher Lauer, genau. Ja. Jetzt SPD auch in der Piratenpartei oder Marina Weißbrand, die zum Beispiel auch aus der Piratenpartei ausgeht. Ich weiß gar nicht, die ist dann, glaube ich, für die Freien Wähler, aber jetzt ist es, glaube ich, gar kein...
Nee, die ist jetzt bei den Grünen.
Bei den Grünen sogar, genau. Dass dann solche guten Leute in den Parteien, und das ist eben das Schicksal, was Volt vielleicht auch erleidet, dass die sich dann eher etablierten Parteien anschließen, weil sie merken, dass sie in ihrer Kleinpartei nichts erreichen können. Darum toi 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 an Katharina Stoller, die ja genau den umgekehrten Weg gegangen ist. Übrigens der nordrhein-westfälische Landesverband der Grünen jetzt, glaube ich, auch komplett zurückgetreten. Grünjugend,
Landesvorstand, komplett, ja. Also,
ja, komplett zurück und ausgetreten.
Aber das ist halt auch wieder dieses, eigentlich... Also man hätte ja vorher denken können, das sind Individuen, so 10 Leute oder wie viel es auch immer sind, 10 Leute im Landesvorstand, könnte man denken, die sind so individualistisch und so toll mit sich. Dabei, es ist eigentlich ein Politbüro, das heißt, die beschließen alles einstimmig, die treten dann auch einstimmig aus der Mutterpartei aus. Wenn da einer was dagegen hätte, oh, ich will eigentlich bleiben, ja, dann würde sich das vielleicht gar nicht trauen. Und,
na gut, kann er ja machen, die anderen sind ja dann weg.
Ja, schon, aber der würde wahrscheinlich gedisst und was weiß ich, Shitstorm.
Ja, aber das wird er ja auch so.
Also das finde ich halt nochmal beeindruckend oder interessant an dieser grünen Jugend, dass diese ganzen Vorstände, die sich jetzt in den letzten Tagen da entweder zurückgetreten oder ganz ausgetreten sind, dass das alles immer als Einheit war. Und das ist ja, passt ja erstens mal nicht zu unserer westlichen Lebensart und zweitens auch nicht zur freiheitlichen Demokratie.
Ja, das sagst du.
Ja, aber nein, die sehen sich selber als eine Art Politbüro. Die haben ja auch gesprochen, in ihrem Abschiedsbrief haben sie von einem, sie wollten eine, oder die, sie haben verstanden, dass die Grünen, die Mutterpartei, keine klassenorientierte Politik machen will. Ja, okay, das will sie ja auch wirklich nicht. Und ich finde es so klassenorientiert.
Reden die jetzt von klassenorientierter Politik à la Ernst Thälmann und Karl Marx?
Ja.
Oh Gott. Das 18. Jahrhundert hat angerufen, wir seinen politischen Ansatz zurückhaben.
Ja, also da muss man halt wirklich sagen, toi toi toi, dass ihr überhaupt nur ein einziges Kreuz bei der nächsten Wahl auf irgendeinem...
Ja, die eigene.
Die eigenen 10 Kreuze kriegen sie ja schon mal, weil sie ja immer auch das gleiche abstimmen müssen. Die kontrollieren sich wahrscheinlich auch gegenseitig in der Wahl.
Und da möchte ich Monty Python zitieren, jeder bitte nur ein Kreuz.
Ja, also
so,
diese Kleinparteien, das ist einfach ganz verschiedene Themen, also entweder diese... Rechtsaußen-Kleinparteien, da gibt es und gab es ja auch viele. Dann eben, Linksaußen, ja, auch sehr viele. Also DKP ist ja die älteste und die größte und die mit dem meisten Geld. Da gibt es irgendwelche paar Großspender, die immer noch am Leben erhalten. Und dann halt in der Mitte des Spektrums gibt es auch sozusagen Ein-Themen-Parteien, die sich als progressiv sehen und irgendwas voranbringen wollen und dann leider irgendwie merken, es reicht halt doch nicht, dieses eine Thema.
Naja, aber es gibt halt irgendwann die Hartz-IV-Partei, die Bürgergeldpartei, die sich nur mit dem Thema Bürgergeld beschäftigt.
Genau.
Kann ja sein. Kommen wir mal zurück nach Österreich. Es ist nicht angenehm, aber wir müssen es machen. So, das Wahrscheinlichste ist ja jetzt wahrscheinlich Koalition aus ÖVP und SPÖ vermutlich. Das wäre das Einfachste, weil die haben ja jahrelang, Österreich war ja für mich immer das Land der großen Koalition. Das war ja jahrelang, jahrzehntelang war ja immer ÖVP, SPÖ oder besser gesagt SPÖ, ÖVP. Aber ja, das wird es jetzt wieder werden, oder?
Die sind einen Sitz, haben einen Sitz mehr als nötig und wenn die anderen Bündnisse, also das Problem ist, glaube ich, also die ÖVP würde schon grundsätzlich mit der FPÖ regieren, obwohl die alle Regierungen, die sie zusammen hatten, vielleicht auch alle Regierungen, die sie zusammen hatten, sind dann irgendwie geplatzt wegen irgendeinem Skandal, aber man kann es ja nochmal probieren. Aber das Problem ist, dieser Vorsitzende Kickl, den wollen sie nicht. Und, und das heißt, in der jetzigen Zusammensetzung wird das wohl nicht passieren. Und dann glaube ich, dass man sich auf dieses wirklich jahrhundertelang eingeprobte Verhältnis ÖVP-SPÖ dann einlassen wird. Also,
jetzt mal ganz ehrlich, was sollte die ÖVP für ein Interesse daran haben, als Juniorpartner in einer Partei, die einem europaweit Schimpf und Schande bringt, oder als Seniorpartner in einer Partei, in einer Konstellation, die jahrelang erprobt ist? Und die SPÖ wird auch nichts dagegen haben, weil sie ja mitregieren kann, was sie in einer anderen Konstellation nicht könnte.
Naja, aber andererseits, das gab es ja alles schon mal 2000. Eigentlich, da wurde ja die Büchse der Pandora geöffnet. Das war ja die erste EU-weit Regierungsbeteiligung einer rechtspopulistischen Partei.
Ja. Aber da war der große Unterschied. Schüssel konnte da Kanzler werden, während er unter der SPÖ, die ja damals noch stärker war, nicht hätte Kanzler werden können.
Aber, das ist nämlich sehr interessant, welche der beiden Parteien war die größere? Weißt du es noch?
Die ÖVP.
Eben nicht.
Nein, die SPÖ, natürlich, darum
umgekehrt. Also die 1999, die Nationalratswahl, SPÖ 33,2% und dann die FPÖ und die ÖVP beide 26,9% und der Unterschied, der betrug nur ungefähr 400 Stimmen und deswegen dauerte es auch sehr lang, bis das feststand und dann war tatsächlich die FPÖ vor der ÖVP und Schüssel als damaliger Vizekanzler, der wollte aus dieser großen Koalition raus. Und der,
der wollte Kanzler werden.
Genau, der hat es hingekriegt zu sagen, okay, wir machen es, aber ich, obwohl eigentlich ich der Kleinere bin, bin dann der Kanzler. Und der hat es dann auch gegenüber dem Bundespräsidenten, der ja in Österreich ein bisschen mehr zu sagen hat als bei uns, also der hätte sagen können, nee, euch ernenne ich nicht oder den Kanzler Haider ernenne ich nicht. Der hat da sozusagen auch drauf gedrungen. Er hat auch dann extra noch vor der Vereidigung unterschreiben lassen, also alle Minister unterschreiben lassen, ein Bekenntnis zur Freiheit und zur Demokratie und zu Europa. Das ist schon eine, also schon ziemlich cool gewesen von diesem Kleststil damals, dass der eben wirklich
der war deutlich SPÖ, ne?
Nee, der war parteilos, der war eigentlich ÖVP-nah, aber der hat es absolut abgelehnt und konnte natürlich da auch nichts weiter dagegen tun. Aber Haider selber ging ja nicht in die Regierung, sondern blieb bei sich. Der war Landeshauptmann, also Ministerpräsident von Kärnten.
Genau.
Und blieb dort und ließ dann so seine Vasallen dort. Aber die Regierung ist dann auch bald geplatzt nach ein paar Jahren.
Also jede, hast du ja, ja schon gesagt, jede FPÖ-Regierung ist ja bis jetzt geplatzt.
Also wie gesagt, und die und umgekehrt, diese große Koalition, die gab es halt schon seit nach dem Krieg eigentlich.
Genau, immer. Also immer irgendwie unterbrochen von Experimenten.
Anfangs, sag also sagen wir mal, wenn man sich grob orientieren will, bis 1970 war die ÖVP die führende Kraft im Land. Und dann ab 1970 unter Kreisky die SPÖ. Und dann im neuen Jahrtausend, also 99, 2000, dann wieder die ÖVP und dann nochmal eine zehnjährige zwischen 2007 und 17, dann wieder die SPÖ. Also, aber eigentlich fast immer tatsächlich diese Zweierregierung, ganz selten, oder SPÖ regierte unter Kreisky tatsächlich alleine, aber also ja, das im Grunde würde ich sagen, das, was wir in Deutschland auch wirklich gar nicht mehr wollen, nämlich große Koalition. Das wollen die Österreicher schon 100.000 Mal mehr nicht, aber sie kriegen es.
Genau, weil es auch gar nicht anders geht.
Ja.
Oft. Ja, und so, ich glaube, mehr ist dazu auch nicht zu sagen. Es ist ja Österreich, Österreich ist ja so ein Land wie Kanada oder Australien. Du hörst nichts. Das heißt, das funktioniert ja alles ganz gut.
Ja, die hören ja ganz viel von uns. Also wenn man jetzt einen Österreicher fragen würde, wo liegt Heidelberg oder wo liegt Wolfsburg, dann könnten die das wahrscheinlich auf unserer Karte zeigen. Kannst du Linz und Graz auf der Karte von Österreich zeigen?
Ja, kann ich. Aber das ist ja jetzt nicht, das kann aber nur ich, glaube ich. Na, du auch.
Ja, ich habe mich immer über die ganzen österreichischen Städte hat man ja immer bei Wetten, dass gelernt, weil die waren eigentlich fast immer in Dornbirn oder in irgendwo in Graz oder Wien oder so war der auch. Der war ganz oft in Österreich und da habe ich immer diese Städte gelernt. Wo ist denn jetzt Dornbirn?
Ja, aber dass die Österreicher halt auch Probleme, also das siehst du ja daran, dass ganz viele politische Kabarettisten auch in Österreich spielen. Mhm. Und ich glaube nicht, dass sie ihr Programm dann extra auf Österreich umstellen.
Ach so, ja, nee, genau. Nee, und das ist halt schon immer so gewesen. Österreich übrigens war eins der letzten Länder, die Ende der 90er Jahre, also letzten EU-Länder, die Privatfernsehen bekommen haben, weil sie immer das Deutsche mitgeguckt haben. Also RTL, Sat.1 hatten die und da brauchten sie kein eigenes.
Und es gibt jetzt RTL.at, es gibt ProSieben.at und so. Und ich weiß das, weil ich oben, weil wir oben in einer Ostsee so eine kleine Ferienwohnung haben und da habe ich den Fernseher programmiert. Und da ist es so, dass die österreichischen Sender besser über diese Satelliten, ich weiß nicht, was wir da für einen Satelliten haben, und da ist das österreichische Privatfernsehnetz besser zu empfangen als das deutsche. Und die österreichischen Sender unterscheiden sich ja, also zumindest ProSieben, RTL, Sat.1 und so weiter, diese Ableger unterscheiden sich kaum, außer in der Werbung. Da unterscheiden sie sich extrem.
Ja.
Also da wird zum Beispiel eine Werbung für einen Hofer gemacht. Weißt du, was der Hofer ist?
Achso, das ist der Aldi, genau.
Genau, der Hofer.
Da hat man ja Witze gemacht.
Jetzt beim Hofer.
Als der damalige FPÖ-Bundespräsidentschaftskandidat, der hieß ja auch Hofer. War auch so ein billiger Typ.
Aber das ist okay. Also, wie gesagt, das heißt, dass da auch nichts passiert in Österreich. Also nichts Schlimmes. Also man kriegt ja keine Skandale mit. So Haider und so, das hat man mitgekriegt. Auch jetzt hier, wie gesagt, das mit Ibiza und so weiter, das hat man alles mitgekriegt. Auch die Bundespräsidentenwahl letztes Mal. So, das war alles so, war die vorletzte, ne?
Die vorletzte.
Ja, genau. Das, sowas kriegt man mit, diese kleinen Skandälchen.
Also genau genommen war es die vorletzte, die vorvorletzte und die vorvorvorletzte in einem. 2016 war das Superwahljahr in Österreich.
Muss man so sehen. Zumindest was den Bundespräsidenten betrifft, genau. Was ich immer noch so ein bisschen, aber ich glaube, das stand nie zur Debatte, Österreich hätte ja theoretisch wirklich, oder besser gesagt, die österreichischen Bundesländer hätten ja theoretisch auch deutsche Bundesländer werden können. Aber ich glaube, das stand nie zur Debatte, oder?
Naja, das ist ja schon ewig so. Also nach dem Ersten Weltkrieg hat die, damals hieß es ja Deutsch-Österreich, die deutsch-österreichische konstituierende Nationalversammlung beschlossen, dass sie eigentlich zu Deutschland gehören will. Und das haben aber dann die Alliierten verboten durch diese Verträge Versailles und den österreichischen Friedensvertrag. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es im österreichischen Staatsvertrag verboten. 1955 sind ja die Alliierten abgezogen. Seltsamerweise hat es ja geklappt, dass sowohl die Sowjets als auch die Amerikaner, Briten und Franzosen gesagt haben, hier, okay, das Land wird neutral und wir gehen alle raus. Der Preis dafür ist, dass Österreich eben für immer neutral bleibt. Das ist ja auch der Nationalfeiertag Österreichs, ist ja auch das Neutralitätsgesetz, also 1955 verabschiedet. Und zweitens eben, dass es mit Deutschland sich nicht mehr vereinigen darf.
Ja, aber wie gesagt, also du kannst ja keinem Ausländer erklären, warum Deutschland und Österreich unterschiedliche Länder sind. Also bei BRD und DDR konntest du es ja noch erklären.
Konntest es erklären, aber du konntest, das gibt es ja weltweit auch. Es gibt Großbritannien und Irland, die sind ja auch aus historischen Gründen, sprechen die gleiche Sprache und sind trotzdem getrennt.
Ja, Moment mal, aber während ja die deutsche Sprache in Österreich historisch gewachsen ist, ist ja die englische Sprache in Irland und genau wie in Wales und in Schottland übrigens, also kolonisatorisch aufgesetzt.
Ach so.
Die irische Sprache ist ja eine andere, die walisische Sprache ist ja eine ganz andere und die schottische Sprache ist ja auch eine andere.
Gut, aber dann, also was man halt wirklich weltweit nicht erklären kann, ist Belgien. Also warum es so Land wie Belgien überhaupt gibt.
Genau, also eigentlich müsste Belgien ja aus drei Ländern bestehen.
Ja.
Ne? Gut. Aber gut, das ist jetzt nicht das Thema. Jetzt lass uns mal ein ähnliches zänkisches Bergvolkland gucken, nämlich nach Thüringen.
Ja.
Die Thüringer haben ja, das muss man ja wirklich sagen, die Wahl ist ja schon eine Weile her und an sich ist das ja auch alles kein Problem. Das Problem war jetzt nur, dass die AfD jetzt wirklich mal gezeigt hat, was sie drauf hat. Und das war schon, also ich fand's, ich kann es mir nicht angucken, ich habe es zweimal versucht. Hast du dir diese Sitzung mal angeguckt?
Ja, ich habe, das war also wirklich schwer nicht zu angucken. Ertragen.
Ja, es ist wirklich, ich musste ausmachen. Mein Bruder hat sich aus seiner Garderobe kurz vor der Vorstellung, ich sage, mach den Dreck aus. es ist, also für alle, die es nicht mitgekriegt haben, die AfD hat, weil sie den Alterspräsidenten stellt, die erste konstituierende Landtagssitzung eröffnet und hat im Prinzip die Wahl des Landtagspräsidenten nicht verhindert, aber sie hat, also dazu ist es gar nicht gekommen, weil nämlich CDU und BSW, die zweit- und drittstärkste Fraktion im neuen Thüringer Landtag, den Antrag gestellt hat, die Geschäftsordnung zu ändern. Da ist nämlich nicht mehr die stärkste Fraktion das alleinige Vorschlagsrecht für den Landtagspräsidenten hat, sondern dass alle Fraktionen ein Vorschlagsrecht für den Landtagspräsidenten haben, wo ich erstmal grundsätzlich krass finde, dass das überhaupt gibt. Also das würde ich ja nie, aber egal, ist halt so. Und das hat der Alterspräsident, der die Sitzung leitete, was ich immer so mitkriege, dass immer, sie sind nicht der Landtagspräsident, sie sind nur der Alterspräsident. Sie haben keinerlei, ich weiß immer nicht, wer das da reingebrüllt hat.
Das waren die parlamentarischen Geschäftsführerinnen eigentlich von den ganzen demokratischen und BSW-Fraktionen. Also
ja,
die.
Egal.
Genau,
auf jeden Fall wurde dann die Sitzung.
Nein, es ist tatsächlich, also ich empfehle da mal reinzugucken, weil es ist nicht so wie im Bundestag, sondern diese Mikrofone waren ja die ganze Zeit auf. Und der Typ hat dann seine Rede gehalten und kriegt jetzt die ganze Zeit reingequatscht, was im Bundestag zum Beispiel ja nicht möglich wäre, weil da gibt es zwar auch Sitzmikrofone in den ersten Reihen, aber die kann man nicht selber anmachen. Und er sagte dann auch, guckte dann so hilflos nach hinten, ich bitte darum, der spricht so ein bisschen wie Andreas Gaber, oder? Unser Festivalchef aus Cottbus.
Wie heißt der?
Bitte nicht, sozusagen.
Genau. Ich hoffe, dass der unseren Podcast.
Stefan hört unseren Podcast. So ein sächsischer Einschlag.
Naja, nee, thüringisch ist ja, wie hieß der Typ?
Jürgen Treutler. Naja, und der ist ja neu ins Parlament gewählt worden. Das heißt, er saß vorher noch in keinem Landtag und hatte überhaupt keine Erfahrung in Sitzungsleitung. Das ist ja auch der Grund, warum man nicht unbedingt ja, oder früher war es ja so, Alterspräsidenten waren in der Regel
also
auch
Leute.
Also
er ist Sachse, er kommt aus Zwickau, aus, ah, ja. oder aus der Nähe okay. von Zwickau.
Naja, und der guckte dann so hinter sich, ich bitte doch, die Mikrofone abzustellen. Ja. Und es wurde nicht gemacht. Und noch schlimmer kam, dann kam ja mit der Landtagsdirektor so an ihn ran und wollte ihn beraten. Und zum einmal sagte der Landtagsdirektor, das, was Sie gerade machen wollen, das ist aber verfassungswidrig. Bitte unterbrechen Sie mich nicht. Es ist, eigentlich fehlt nur noch dieses Deutschland-Käppi, dieser Anglerhut.
Sie haben mir ins Gesicht gefilmt. Das geistert ja übrigens auch durchs Internet, tatsächlich. Also du siehst diese Sitzung und dann hast du diesen Typ, also das Gesicht von dem Typen mit dem, Sie haben dies, das dürfen Sie nicht. Die Frage ist jetzt aber, also es war ein Eklat. Die Sitzung wurde 6-mal unterbrochen und dann wurde, das, und dann haben alle gesagt, wir hören auf, haben auf Samstag vertagt und am Freitag hat das Thüringische Landesverfassungsgericht gesagt, genau. Das, was der Herr Treutler da gemacht ja. hat, ist verfassungswidrig. Und jetzt am Samstag hat alles geklappt und
also,
jetzt ist...
Also nochmal dazu, was, warum das jetzt so sozusagen verfahren war. Das war ja wirklich die Geschäftsordnung und alles, das sind ja Spielregeln. Und wenn man jetzt will, dass man selber, also was klar ist, die wollten ihre Landtagspräsidentin durchbringen als Kandidatin.
Eine verurteilte Betrügerin übrigens, genau. Nur mal so am Rande.
Nicht nur, also nicht nur irgendwas betrogen, sondern den Landtag betrogen. Sie hat also ihre, eine Mitarbeiterin eingestellt und ihren Vertrag vordatiert, sodass sie also mehr Gehalt ausschütten konnte, was gar nicht, also schon mit krimineller Energie und auch sich zu keinem Zeitpunkt dafür entschuldigt. Wie gesagt, und dann diese Burka getragen im Plenum, also wirklich muss man sagen, die ist auf Ausgleich bemüht und auf...
Also grundsympathisch.
Grundsympathisch. Und sie ist, glaube ich, fünffache Mutter, was ja in der AfD, glaube ich, auch, was Björn Höcke dann als positiv, also sie ist eine Frau, aber immerhin fünffache Mutter, dann darf sie auch so. Landtagspräsident werden. Ja, und jetzt genau. war es eine Spitzfindigkeit. Also die bisherige Geschäftsordnung sah eben vor, dass nur die stärkste Fraktion erstmal diese Person vorschlägt und auch dann keine weiteren Bestimmungen hatte, was passiert, wenn diese Person nicht gewählt wird. Dann hätte man eine weitere aufstellen können, noch den nächsten, vielleicht mehrere Wahlgänge. Bei 32 Fraktionsmitgliedern hätte man da erstmal monatelang alle abklappern müssen, alle abgelehnt und das... Diese Lahmlegung, die ja die AfD dann auch immer will von Parlamenten.
Was sie ja immer wieder bewiesen hat, wenn es um Landtagsvizepräsidenten geht oder ja. Bundestagsvizepräsidenten. Gibt es in irgendeinem Parlament irgendeinen AfD-Vizepräsidenten?
Doch, das gibt es. In Sachsen-Anhalt, glaube ich. Aber da gab es einen, 2016, der erste, der blieb nur wenige Tage im Amt. Der hat, glaube ich, nur eine Sitzung geleitet und... war dann extrem überfordert und ist zurückgetreten. Aber es gibt durchaus Länder, in denen die auch dann ins Präsidium gewählt werden. Zumindest ist in den meisten Landtagen ein Platz für sie frei, sozusagen, für diese Fraktion, die dann auch von einer anderen Fraktion nicht besetzt wird. Aber klar, die oberste Spitze ist natürlich noch was anderes. Die Landtagspräsidentin selber, die hat natürlich zum Beispiel die Polizeigewalt. Also die kann Leute entfernen lassen aus dem Landtag. Die hat sozusagen ist die oberste Arbeitgeberin
also
von allem.
Das sogenannte Hausrecht.
Genau, alles was damit zusammen. Das haben ja die Vizes nicht und deswegen ist es einfach nur ein kleiner qualitativer Unterschied. Weiß nicht, wenn man jetzt sagt, wir lassen hier bestimmte Leute aus dem Landtag entfernen, die Mitarbeiter der demokratischen Fraktion oder irgendwelche Journalisten, die uns nicht gefallen. Das ist schon mal was anderes. Und die haben ja in dieser konstituierenden Sitzung gezeigt, zu was sie willens sind. Also die haben ja dieses Destruktive gleich von Anfang an.
Da kommen wir
genau.
gleich zu.
Also, es ging, genau, die Geschäftsordnung. Und jetzt war das Ziel von CDU und BSW und auch von den beiden anderen, diese Geschäftsordnung vor der Abstimmung über den, also sozusagen diesen Geschäftsordnungsantrag zwischen Reihen zu zwängen, zwischen Rede des Alterspräsidenten, die immer das allererste ist, was passiert, und halt dieser Wahl des Präsidiums, dass man da einfach vorher der Alterspräsident tat dann so, als würde der das als hätte er es nicht verstanden ist. Er hat ja dann auch gesagt, kommen Sie mal bitte alle zu mir, alle Geschäftsführer zu mir. Und dann stand er da rum und er hat selber eigentlich nie irgendwas gesagt, sondern immer nur die Geschäftsführer und der Direktor. Und die haben ja auf ihn eingeredet und dann nickte er
irgendwann. Ganz kurz, wenn du sagst, der Landtagsdirektor, das ist also quasi sowas wie der Hausmeister.
Ja. Genau, nur besser angezogen. Und genau. Der hatte dann...
Der ist auch nicht gewählt, der ist eingestellt.
Der ist eingestellt.
Genau.
Ist so einer, also der leitende Beamte des Landtags, so kann man es nennen. Und der ist, also dann hat der Treutler so genickt und ja, dann setzen wir fort. Und dann tat er so, als hätte er, also sozusagen, Ich setze meine Rede fort und dann sozusagen kam gleich wieder der Einwand, wir hatten doch gerade verabredet, dass wir unseren Geschäftsordnungsantrag, das heißt, der verabredete mit denen das im Gespräch und setzte es dann in der Sitzung mehrmals hintereinander nicht um. Die Sitzung dauerte ja 4 Stunden, einfach nur deswegen, weil der sich so dumm gestellt hatte. Ich weiß nicht, was sie wollen. Und es ist wirklich diese zur Schau gestellte Dummdreistigkeit. Naja, und dann, wie gesagt, dann brach er die Sitzung ab oder also nicht abbrechen, sondern unterbrechen. Mhm. Es ist nach wie vor dann die erste Sitzung gewesen, die 2 Tage später fortgesetzt wurde. Und dann wurde das Landesverfassungsgericht angerufen, ob eben dieser Alterspräsident seine Kompetenzen überschritten hatte. Und Überraschung, ja, hat er.
Ja, so, wie ist es dann am Samstag abgelaufen? Bloß nochmal ganz kurz.
Da war ganz kleinlaut, hat diesen Beschluss des Gerichts.
Aber er hat es gemacht.
Ja, diesen Beschluss erstmal vorgelesen, ganz zerknirscht. Und hat dann diese Geschäftsordnungsdebatte zugelassen. Die war relativ kurz, da gab es also von jedem Geschäftsführer ein Statement und dann die Abstimmung natürlich entlang
der Fraktionsgrenzen. Und hat die AfD sich dagegen ausgesprochen?
Ja, ja, klar. Also das war dann klare Mehrheit dafür, erstmal diese Änderung vorzunehmen. Und dann fand ja dann auch direkt diese Wahl nach den Modalitäten statt. Also traten eben die AfD-Kandidatin und der CDU-Kandidat gegeneinander an und er bekam dann auch quasi fast alle, bis auf eine Enthaltung, alle Stimmen der anderen Fraktion und war damit gewählt. Dann, zweite Runde, waren dann die Vizes und da...
Moment, mit aller anderen Fraktionen?
Ja.
Also jetzt hat nur die AfD gegen ihn gestimmt, ja. Oder wie? Ach krass. Das heißt, die Linke ist BSW.
Ja, aber das ist ja ganz üblich, dass man also sozusagen.
Ach so, ja, ja, klar, ist ja normal. Ne? Dann sagt, aber dafür wählt ihr den Vizepräsidenten mit.
Ja, das war dann, also es gab die Vizepräsidentenwahl und die lief dann auch. Also CDU hatte keinen, weil sie ja schon den Chef besetzt. Aber BSW, SPD und Linkspartei haben dann ihre Leute reingekriegt. Wobei die von der Linkspartei insgesamt am wenigsten Stimmen kriegte. Die war knapp über der Mehrheit, sodass sicherlich auch viele CDUler die nicht gewählt haben. Aber das ist wieder dieses alte Spielchen, oh, mit denen nicht und so. Aber es war geheim. Und bei der AfDlerin, also es wäre sozusagen, man mit relativer Mehrheit hätte es gereicht, aber da gab es dann einige Enthaltungen aus den, möglicherweise aus der CDU, aber die haben nicht gereicht, um die Nein-Stimmen sozusagen kleiner zu machen als die Ja-Stimmen. Und dann, dadurch ist die AfD mit diesem Spielchen jetzt wieder auf Null gesetzt worden, ist nicht im Präsidium vertreten und das ist, glaube ich, auch ganz gut so.
Ja gut, das weiß ich nicht. Also jetzt, wenn man wirklich rein demokratietheoretisch argumentiert, dann ist es natürlich schwierig. Naja, aber andererseits,
das ist halt die Frage nach, also Posten, ja, okay, kann man sagen, der Platz bleibt ja frei. Da kommt ja, wie gesagt, keine andere Fraktion und setzt sich da noch drauf. Aber andererseits, wenn die Sitzung schon so leiten, da muss ja klar sein, und das war ja klar die Direktive vom Höcke, du darfst...
Warte, ja. Ganz kurz, es geht mir jetzt um die Demokratietheorie, darüber kann man diskutieren. So, jetzt diskutieren wir bitte mal, und da kommt das jetzt alles rein, über das Warum.
Ja.
Also erstmal ist es klar, relativ klar, dass es nicht die Idee und die Dummheit von Herrn Treutler persönlich war, sondern offensichtlich hat die AfD und damit Björn Höcke damit ein Ziel verfolgt. Also das war beabsichtigt. Die wollten das so.
Die wollten das so eskalieren lassen, genau. Also dieses sich dummstellen und dann immer diesen Widerspruch. Und dann hat er ja noch Ordnungsrufe verteilt, wobei gar nicht klar ist, ob er das überhaupt darf. Genau. Weil er ja, wie gesagt, nicht die ganzen Kompetenzen eines Hausherrn hat.
Genau.
Und deswegen, der war schon selber mit Schuld, der hätte es auch anders machen können. Und es gab ja auch dann die Forderung, der Zweitälteste soll übernehmen, der wäre auch von der AfD gewesen, allerdings einer, der bereits längere Zeit schon Landtagsmitglied ist und dem, also das habe ich gehört, dann einige Beobachter zugebilligt hätten, dass der das nicht so gemacht hätte, sondern schon, ja, wenn er also sozusagen schon irgendwie zu einem Ende gekommen wäre. Aber ja, das war halt diese Konfrontation. Und natürlich kann man das jetzt alles wunderbar, hat der Höcke auch gesagt, wir wurden um unseren Sieg betrogen und die Wähler werden sich das merken und dieses ganze dumme Geschwätz.
Ja, also das heißt, die Inszenierung war beabsichtigt. Höcke hat zu Treutler gesagt, mach mal so und so und so und so, ja. und so. So, und der einzige Grund, warum sie das gemacht haben, ist, um sich vor ihren Wählern zu darzustellen. Das heißt, damit
als
der AfD-Wähler sagt,
klar.
Ja. Die da, guck mal, die da oben lassen, die ja gar nicht zu. Ja. Wir haben doch die Wahl gewonnen. Mhm. Wir haben doch 30% erreicht, also haben wir im Prinzip die absolute Mehrheit im Land.
Ja,
ja, das ist ja aber, die Argumentation.
Aber wer sich wenig mit Politik beschäftigt, und natürlich muss man fast jedem, also jedem, der aus Dummheit AfD wählt, muss man ja bestätigen, dass er sich
also
nicht mit Politik beschäftigt.
Ich habe mal die kühne These aufgestellt, jeder, der AfD wählt, hat keine Ahnung von Politik. Ist eine sehr kühne These, aber ich gehe, also man kann, selbst die, die mit Absicht und das alles planen und das alles so, haben ja letztendlich keine Ahnung von Politik. Weil ja, so kann es ja nicht funktionieren.
Ja, also klar, wenn man jetzt, der Höcke hat wahrscheinlich schon sehr viel Ahnung, aber er tut eben so, als, also er sozusagen, er nutzt ja diese naive Sicht, ja, wir haben 30%, also haben wir die Wahl gewonnen, genau, und wir müssen jetzt zwingend regieren. Also, dass Mehrheit eben nicht gleich Mehrheit ist oder relative nicht gleich absolute Mehrheit ist, das sollte eigentlich auch jeder verstehen. Aber ich glaube, wenn man eh schon die Haltung hat, also ich wähle jetzt AfD, weil ich da alles scheiße finde, und dann wird die AfD auch noch um den Sieg betrogen, das passt ja in die Erzählung rein. Insofern hat die AfD, glaube ich, dann doch auch wieder erreicht, was sie wollte.
Genau. Ja. Das kann man definitiv so sehen. Und das ist ja der einzige Grund, warum das gemacht wird. Und jetzt ist natürlich die Frage, jetzt wird noch ein bisschen mit den Konstellationen, also mit den Koalitionskonstellationen rumgehangelt. Das heißt, wirklich Ruhe wird ja in diesem Landtag sowieso nicht einziehen. Nee. Aber die wahrscheinlichste Variante ist ja jetzt, dass Mario Vogt wirklich der Ministerpräsident wird. Und die Frage ist jetzt nur noch, in welcher Konstellation. Es wird um eine Duldung in jeglicher Form wahrscheinlich nicht herumgehen. Ich habe jetzt gerade gelesen, gerade eben habe ich, als ich die Seite vorbereitet habe, dass Bodo Ramelow schon vorgeschlagen hat, lassen wir erstmal rot-rot-rot machen und lassen uns von der CDU dulden. Auch das könnte ja theoretisch noch passieren. Ich glaube es nicht, aber weil ja, also das BSW ja stärker ist als die Linkspartei, aber...
Ich glaube, dass das BSW eher CDU-nah ist, also zumindest in der Zusammensetzung dieser Fraktion, dass sie eher in Richtung konservativ gehen als nach links. Und dann gibt es halt ja diese genaue Hälfte des Landtags wäre dann CDU, BSW, SPD. Und dann braucht man nur im dritten Wahlgang dann sozusagen mehr Stimmen als die anderen zu haben. Und das wird es auf jeden Fall sein. Dann würde man im dritten Wahlgang den auf jeden Fall wählen. Aber wann das passiert, also letztes Mal war ja auch, also da war die Wahl 2019 war Ende Oktober und die Ministerpräsidentenwahl, also die erste war Anfang Februar, die zweite war dann Anfang März. Also das kann schon noch eine Weile dauern.
Ja, also wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit wird wahrscheinlich eine CDU-BSW-Koalition sein.
Ja.
Und wer die dann duldet, nee, CDU, BSW, SPD, warte mal, wie sind die Mehrheitsverhältnisse?
genau, CDU, BSW, SPD, Linkspartei. Und interessanterweise saßen sie im Plenum ja auch so aufgereiht. Nee, Quatsch, die SPD ist die kleinste.
Genau.
Ja, aber die waren tatsächlich, also das BSW saß neben CDU und SPD zwischen denen. Also sozusagen ziemlich in der Mitte, kann man sogar sagen. Während sie in Sachsen, da konstituiert sich der Landtag also morgen am Dienstag, und da sitzen sie zwischen SPD und Linkspartei, also weiter links.
Wer ist da Alterspräsident? Ist das irgendwie, ist das zufällig jemand auch von der AfD? Weiß man das schon?
Das habe ich jetzt nicht, das tut mir leid. Das
ist ja auch nicht schlimm, aber ich glaube, dass das würde
schon
kommuniziert
werden.
Aber da
sind die Voraussetzungen anders, weil die CDU ja die stärkste Fraktion ist, und dann selbst wenn es eine ähnliche Regelung gäbe, dann würde sie ja sozusagen auch so durchgezogen werden, weil die Normalen sozusagen am Ruder sind.
Im Brandenburgischen Landtag ja Gott sei Dank auch.
Ja.
Genau,
aber trotzdem, also das ist immer interessant, wie, also dass die Fraktionen nicht in jedem Landesparlament gleich sitzen. Das ist zum Beispiel auch so, dass in Hamburg, in der Hamburger Bürgerschaft, da sitzen ja die Grünen noch neben der Linkspartei noch weiter links außen. Also das aus irgendwelchen Gründen. Und
Katharina Stoller gefällt das.
Ja, das stimmt. Das ist, wie gesagt, immer von denen vor Ort abhängig, wie man es dann regelt.
Genau. Gut, dann lass uns bitte nochmal ganz kurz
über einen Regierungswechsel im Libanon reden.
Ja, es
nicht
ist
gerade durch Wahlen, aber durch, ja.
Habe ich das jetzt richtig gelesen, dass Israel jetzt auch mit dem Jemen sich gerade anlegt? Also die wollen es jetzt gerade richtig wissen, kann das sein?
Ja, aber es ist ja auch gar nicht so unerfolgreich. Also die zum Beispiel, also das fing ja an mit diesen Pager-Explosionen vor 2 Wochen im Libanon bei der Führungsriege der Hisbollah, und die dann mit dem Luftangriff auf das Hauptquartier. Das war am Freitag. also unterirdisches Hauptquartier, unter, natürlich auch wieder unter Wohnhäusern, so wie das halt dann so gemacht wird. Aber man hat es geschafft, da wirklich nicht nur den Chef Nasrallah, sondern auch gleich noch weitere Führungsleute da auszuschalten. Und von der von der Führung der Hisbollah ist fast niemand mehr am Leben. Das ist wirklich jetzt wirklich bemerkenswert.
Naja gut, aber bringt das jetzt was?
Also ich denke schon. Also es gab ja immer die Befürchtung, da kommt jetzt ein großer Krieg und den wird es mit Libanon oder sozusagen mit der Hisbollah jetzt erstmal, glaube ich, nicht in der Form geben. Natürlich ist da was los oder so, aber es ist nicht so, dass das jetzt, also die Bedrohung für Israel ist drastisch reduziert worden, glaube ich.
Aber, und darum legen sie sich jetzt auch noch mit dem Jemen an, oder was?
Naja, was heißt, legen sich an? Die Houthi-Rebellen schießen ja auch Drohnen rüber, obwohl das ja eine geografische Distanz ist. Aber das ist ja diese typische iranische Achse aus allen befreundeten Terrorgruppen, die man so zusammenkehren kann. Also im Libanon die Hisbollah, in Gaza ist es die Hamas, im Jemen sind es die Houthis, die ja auch irgendwie Bürgerkriegspartei sind und auch da keine Ruhe geben. Und ja, in Syrien ist es natürlich die dortige Regierung unter Assad und diese ganzen Verbündeten, die Proxys, wie man so schön sagt.
Ja. Und wohin wird das jetzt führen?
Naja, ich glaube schon, also diese Stärke, die das israelische Militär jetzt gezeigt hat, die ist ja jetzt in den letzten 12 Monaten nicht so zutage getreten. Also was sie in Gaza machen, ist ja weit weniger erfolgreich oder weniger irgendwie sozusagen glorreich, als das jetzt im Libanon. Und da bin ich einigermaßen ja auch schon wieder beruhigt, dass, sagen wir mal, dass die israelische Armee das noch kann. Also sie lebt ja noch nach wie vor von diesen ganz großen Erfolgen, Unabhängigkeitskrieg, 6-Tage-Krieg, wo sie wirklich auch wieder erwarten, gewonnen hat gegen übermächtige Gegner und sich so ein bisschen ausgeruht hat in den Jahrzehnten danach, sodass ich, also ja, und Netanyahu, wie er den Staat umbaut mit der Justizreform, das heißt, das schwächt ja auch den Staat und damit auch das Militär. Der hatte ja einfach im Militär auch viele, viele Gegner, weil die Leute gemerkt haben, hier geht es ja schon um was Wichtiges und der soll sich nicht um seine Justizreform kümmern. Übrigens hat er ja, das kann man auch immer wieder in Erinnerung rufen, 2019 in einer Besprechung gesagt, wir wollen ja gar nicht, dass die Hamas ganz ausgelöscht wird, sondern die soll ja sozusagen, die soll ja uns als Rechtsaußen in Israel immer wieder eine Daseinsberechtigung geben. Die sollen schon genau. Stunk machen, zwar nicht das, was dann tatsächlich passiert ist, aber sie sollen schon, ganz klar.
So wie die AfD ja sehr
die will ja, dass an, Flüchtlinge da sind. Ja,
genau. An Migration interessiert ist, damit sie dagegen sein können.
Ja.
Das nenne ich immer Apothekerpolitik. Ne? Also, ja, ist ja so. Warum soll ich was gegen Schnupfen haben? Ich lebe doch davon.
Das stimmt eigentlich, ja. Und deswegen, also nach wie vor die große Frage ist halt, ob Iran da sich selbst reinziehen lässt. Es gab ja diese. Erstens mal das Scharmützel im April, da haben wir auch ausführlich drüber gesprochen. Zweitens.
Das ist auch dann, immer schön formuliert, Scharmützel.
Naja, das waren ja diese kleinen Vergeltungsschlägchen mit Vorwarnung und mit irgendwas, wo dann da de facto quasi nichts passiert ist. Und dann gab es halt Ende Juli die Ausschaltung des Hamas-Chefs in Teheran. Das ist natürlich auch ein relativ unfreundlicher Akt gewesen, aber mehr. Ist ja zwischen den beiden Staaten direkt noch nicht geschehen. Und das ist, glaube ich, das ist die Frage. Und da bin ich nach wie vor der Meinung und auch der Hoffnung, dass das nicht weiter zwischen den beiden Staaten eskaliert. Was natürlich in Beirut passiert, ist schlimm. Wobei, ich habe jetzt auch gehört, viele Libanesen fühlen sich ja auch terrorisiert. Libanon ist ja auch ein Vielvölkerstaat, das heißt, da gibt es ja auch, Libanon ist ja auch ein ganz absurdes Regierungskonstrukt, weil...
Ist ja auch durch Kolonisation im Prinzip so...
Kolonisation, die Franzosen haben das irgendwie zugeschnitten, dann Syrien abgeschnitten und so weiter. Und die libanesische Verfassung ist auch sehr dysfunktional, also da bräuchte man einen Herrn Treutler, der da als Alterspräsident alles regelt, weil seit 2 Jahren keinen Präsidenten. Also die Präsidentschaftswahl findet indirekt, also im Parlament statt, nicht durchs Volk und es geht immer irgendeine Fraktion oder mehrere Fraktionen gehen halt immer raus, dass die Beschlussfähigkeit nicht da ist. Und da gibt es einfach keine Präsidentschaftswahl. Und es muss noch dazu so sein, dass der Präsident immer ein Christ ist, der Regierungschef ein Sunnit und der Parlamentspräsident ein Schiit. Und das ist mal anhand von einer uralten Volkszählung so festgelegt worden. Die Zahlen haben sich komplett verschoben. Die Christen sind viel weniger geworden und stellen halt trotzdem den Präsidenten. Also das ist alles extrem dysfunktional und irgendwie schade, weil Libanon ja vor dem Bürgerkrieg, also in den Anfang der 70er Jahre, ein blühendes Land war.
Ja. Gut, okay, dazu können wir jetzt auch nicht viel sagen. Wir haben hier unsere eigenen Probleme in Thüringen und in Sachsen. Aber es gibt ja nicht nur schlimme Sachen. Doch, ich meine, Peter Zwegert ist jetzt gerade gestorben, habe ich gelesen.
Oh nein.
Das heißt, ja, es ist heraus aus den Schulden.
Das heißt, wir können die Schuldenbremse jetzt endlich lockern, oder?
Stimmt, jawohl. Jetzt, wo Peter Zwegert nicht mehr da ist. Ja, aber ansonsten, du hast noch ein paar andere
Sachen. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten. Also, wir wissen, die Werteunion, die ist jetzt absolut dem Tod geweiht. Warum?
Wieso?
Weil Jörg Meuthen beigetreten ist.
Hey,
und
war
da,
der
wo
nicht
der
im Zentrum?
Ist. Genau, da ist er nicht mehr. Da, wo der ist, da geht es ja immer schön bergab. Also, Jörg Meuthen als Indikator dafür, dass es sozusagen als Untergangsvorprophet.
Ach krass.
Aber der, das ist echt so ein Wanderer, der hat da Spaß dran. Vielleicht kann er auch
CDU, AfD-Zentrum jetzt. Ja.
Und vielleicht kann er auch diesen neuen, irgendwie dieser neuen linken, klassenbewussten Bewegung von Katharina Stolla beitreten.
Warum nicht?
Das wäre mir ganz recht, dann wäre die auch weg.
Ja, aber die ist ja, da muss Jörg Meuthen nicht beitreten, dass die dann weg ist.
Das stimmt. So, und zweitens gibt es in Köln jetzt ein Testgelände für Mondlandungen. Das ist ganz cool. Die haben da alles aufgeschüttet. Ich habe erst gedacht, das wären Luftaufnahmen vom Stuttgarter Hauptbahnhof. Aber es ist tatsächlich ein Testgelände, wo Astronauten, also falls sie nicht wissen, wie Steine aussehen auf dem Mond, dann wurden die da für 45 Millionen Euro dahin hingerollt, diese Steine und das Geröll, damit man sich da austoben kann. Und drittens habe ich noch eine schöne Meldung von unserem ehemaligen Nationaltorwart Jens Lehmann.
Ja, das habe ich auch mitbekommen.
Der ist ja auch, wie gesagt, also auch der könnte Alterspräsident in Thüringen sein. Super, super Verhalten. Der ist jetzt verurteilt worden wegen zwei verschiedener Sachen zu einer Geldstrafe, über 100.000 Euro übrigens. Also das hängt ja immer von den Tagessätzen vom Einkommen ab. Also jemand anderes würde dafür weniger zahlen müssen. Er hat einerseits seinem Nachbarn das Carport abgesägt.
Was ich ja schon mal krass finde, genau das habe ich gelesen. Ja.
Und zweitens gab es dann auch noch, das wurde dann in diesen Prozess mit reingepackt. Das fand ich eigentlich noch geiler. Er ist aus dem Parkhaus rausgefahren, sozusagen ganz, ganz nah auffahrend hinter dem Vorderauto, damit er sein Ticket nicht bezahlen musste.
Aber wir wissen ja alle, was er verdient, wenn er Tagessätze von 100.000 Euro, ist ja auch egal. Also, ist ja
im Endeffekt war es eine sehr teure Parkaktion jetzt am Ende, aber bitte nicht nachmachen.
Oder doch, vielleicht ist es ja als Tipp, man weiß es nicht.
Gut. Aber es ist doch schön, dass unsere Promis auch immer dazu da sind, unseren Podcast, der so düster ist, dann am Ende immer so schön aufzulockern.
Ja, finde ich auch schön. Und Jens Lehmann, der ja gesagt hätte, wenn er mitkriegen würde, dass einer seiner Fußballkameraden im Team schwul ist, würde er mit dem nicht mehr unter die Dusche gehen. Wo ich auch so dachte, genau, das machen ja Schwule. Die gehen in irgendwelche Gemeinschaftsduschen, bumsen alles in den Arsch, was nicht bei drei da wieder raus ist.
Genau, aber er ist ja auch zu dicht hinten aufgefahren. So.
So. So.
Jetzt habe ich mal was gesagt.
So. Und mit diesen wunderbaren Aussichten möchten wir uns verabschieden. Wir hören uns am Donnerstag wieder. Mal sehen, ob es Israel dann noch gibt, ob Thüringen dann explodiert ist oder ob Jörg Haider aus dem Grab auferstanden ist und Sarah Wagenknecht geheiratet hat. Ja, wahrscheinlich. Okay. Bis dann, schöne Woche, Tillmann. Tschüss.